Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme. Erhältlich in deiner Apotheke. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge wird ein wirklicher Fachpodcast, denn ich habe eine Fachfrau zu Gast, die sich sehr, sehr gut mit der Stimme auskennt. Deswegen ist das eine Folge, in der ihr sehr viel lernen könnt, ein paar neue Übungen kennenlernen werdet und wirklich eintauchen könnt in die Welt der Stimme. Herzlich willkommen, liebe Sarah Gülzow, in meinem Podcast.
Hallo Eva.
Ich stelle dich vor, du bist Logopädin am Medical Voice Center und du bist Sprecherin. Darüber kennen wir bei uns. Erzähl doch mal, wie wir uns kennengelernt haben, Sarah.
Wir haben uns tatsächlich kennengelernt, weil ich ein Sprechercoaching bei dir hatte. Mhm. Und damals haben wir so eine Mischung gemacht, eigentlich aus Sprechercoaching und Linklater-Training.
Ja.
Da bin ich eingetaucht das erste Mal und habe meine Liebe für Linklater entdeckt. Das war, genau, das war total spannend.
Ja.
Und ich komme später nochmal darauf zurück, aber ganz, ganz viele Aspekte, die mir auch in meinem Job viel bringen.
Ja. Ja, darüber werden wir unbedingt sprechen. Also, du bist Logopädin hier in Hamburg. Und wie wird man Logopädin? Wie wird man Logopädin? Wie bist du das geworden? Du kommst aus München.
Genau.
Deine Eltern sind in kreativen Berufen tätig.
Ja.
Und wie ist das bei dir gewesen?
Also, ich glaube, der Wunsch, Logopädin zu werden, kam ziemlich früh. Ich wollte irgendwas mit Sprache und irgendwas mit Medizin machen. Und
Perfekte Mischung.
Und bin da so ein bisschen auch über meine Patentante hingekommen, die Moderatorin ist. Und meinte, es gibt so einen Beruf, der nennt sich Logopädin. Und dann habe ich mich entschieden, ich glaube, nur die Ausbildung will ich nicht machen. Ich würde es eigentlich total gerne dual studieren. Und bin dann nach Hamburg gezogen dafür, von München aus. Und habe da ein duales Logopädie-Studium gemacht. Das heißt, ich habe angewandte Therapiewissenschaften studiert und habe ein Examen als Logopädin gemacht.
Was war das Duale da dran, dass dieses extra Thema war?
Genau, also ist es sozusagen, das Examen als Logopädin habe ich am Werner-Otto-Institut gemacht. Das ist quasi ein Institut, wo du richtig auch schon selber therapierst. Und angewandte Therapiewissenschaften ist ja wahnsinnig eher so wissenschaftliches Arbeiten und verstehen, wie könnte ich mal eine Praxis leiten und genau, so juristische Fälle dahinter verstehen und so. Also so schon sehr breit gefächert. Und die Kombi fand ich sehr, sehr cool, weil das eine eben ein Deep Dive in die Wissenschaft war und das andere eben die Ausbildung zur Logopädin. Und beides bringt mir sehr, sehr viel für den Beruf, den ich jetzt gerade mache.
Ja. Und erzähl mal ein bisschen, wenn man sich eine Logopädin vorstellt, haben ja viele Leute in ihrem Leben Erfahrungen damit gemacht. Also wahnsinnig viele Leute.
Wahnsinnig
eigentlich auch, wenn ich Leute coache, ganz viele sagen, als Kind war ich bei der Logopädin, weil ich konnte nicht das und das oder so. Und wenn ich jetzt so total oberflächlich spreche, denke ich, eine Logopädin bringt einem bei, dass man nicht mehr lispelt.
Genau.
So, das ist so das Oberflächlichste, was man sich vorstellen kann. Erzähl mal ein bisschen, wie breit gefächert das ist, was man lernt als Logopädin.
Genau, also es ist so unterteilt in verschiedenste Bereiche. Das eine ist tatsächlich Kindersprache. Da kann man auch, wenn man möchte, wirklich quasi den ganzen Tag KinderpatientInnen behandeln.
Ja.
Da geht es dann viel um die Aussprache und um ganz selten auch mal Stimmenstörungen, aber der Großteil ist wirklich, wie bekommen die mehr Wortschatz, wie lernen die richtig Wörter auszusprechen, stottern.
Ja, auch.
Genau, ich hatte viele Babys mit Futterstörungen zum Beispiel, die dann nicht richtig gesaugt haben oder so.
Interessant.
Also es ist wirklich wahnsinnig breit gefächert, gerade was Kinder angeht. Und ich glaube, das Schöne an dem Beruf ist aber, wir können da wirklich so in allen Alterskategorien arbeiten. Mache ich jetzt nicht mehr, aber so prinzipiell als Logopädin kannst du mit Leuten nach einem Schlaganfall arbeiten. Du hast wahnsinnig viele, wir nennen das neurodegenerative Krankheiten, also irgendwie Krankheiten, bei denen du weißt, was wie Parkinson, ALS, das heißt, die quasi fortwährend sind. Ich habe mal auf einer Wachkoma-Station gearbeitet, auch ein wichtiges Thema. Und dann wird unterschieden zwischen Kindersprache, Futterstörung, quasi bei Kindern, beziehungsweise wir nennen das Dysphagie, also eine Schluckstörung.
Oh ja, stimmt.
Bei älteren, meistens älteren Leuten. Ja. Oder nach Erkrankungen. Dann gibt es die Dysarthrie, also quasi, dass die Sprache nach Erkrankungen oder eben sowas wie MS etc. verwaschen klingt. Dann wird das aufrechterhalten. Mhm. Aber es gibt eben auch den Bereich, den ich jetzt mache, und den gibt es auch sehr viel, und das ist eben das Thema Stimme. Mhm. Stimme und Sprache. Und ich mache das jetzt gerade nur noch mit Erwachsenen. Mhm. Und habe mich darauf sozusagen dann spezialisiert, weil ich gemerkt habe, das ist dann doch meine große Liebe. Mhm. Hat sich so in einem Studium herauskristallisiert, dass ich einfach wahnsinnig gerne mit Stimme arbeiten möchte. Genau, und aber es ist
wunderschön.
So in allen Bereichen kann man da tätig sein. Und das fand ich auch immer so ganz cool daran. Also es ist sehr, sehr, sehr gemischt.
Sehr, sehr breit gefächert.
Und,
Wahnsinn.
Wenn du möchtest, kannst du dich darin auch wahnsinnig spezialisieren in irgendwas, auch in nischigsten Bereichen. Mhm. Genau.
Ich habe direkt eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt jemanden vor Augen. Wenn ein Mensch lispelt oder halt eine Zungenfehlstellung hat, die zu einem komischen S-Laut führt, habe ich schon ganz oft beobachtet, wenn ich die Eltern dazu kennenlerne oder einen Elternteil, dass der oder die das auch macht. Also gibt es bestimmte Sprachfehler, die gar nicht aus mir selber kommen, sondern die ich mir abgeguckt habe bei jemandem?
Sehr gute Frage, Eva.
Yes, ist gut, ne? Gleich Deep Dive, Minute 1.
Also, wovon wir schon sprechen können, gerade auch so bei Stottern zum Beispiel, es gibt auf jeden Fall genetische Dispositionen, nennen wir das. Also das heißt wirklich Bereiche, wo man sagen kann, das kann auch genetisch vererbt sein. Mhm. Und das andere sind tatsächlich Dinge, die wir uns eben abgeguckt haben. Mhm. Und die Frage ist immer so ein bisschen, ich meine, klar, unsere Eltern sind ein wahnsinniges Sprachvorbild, auch Stimmvorbild. Die Frage ist immer so ein bisschen, was ist abgeguckt, was ist vielleicht auch, da ist ein kleines Geschwisterchen gekommen und plötzlich bin ich nicht mehr das jüngste Kind. Und vielleicht ist so ein bisschen Lispeln auch so ein bisschen was.
Ach so, ein Kleinbleiben,
genau,
süß bleiben.
Ein Kleinkind, Kleinkind-Behavior sozusagen. Und dann müssen wir unterscheiden, ist das habituell, ist das etwas, was mit der Zungenmuskulatur zusammenhängt, kann ich das stärken oder ist das eben abgeguckt? Also da gibt es so verschiedenste Aspekte. Und das ist auch, finde ich eigentlich auch das Coole daran, dass wir immer so ein bisschen
total forschen.
Genau, ne? Einfach verstehen müssen, woher das kommt.
Woher das kommt.
Ja.
Ja, das ist spannend. Da sind wir schon beim Thema Anamnese. Du hast mir das im Vorgespräch auch gesagt, dass das Wichtigste eigentlich die Anamnesegespräche sind, die du mit Patientinnen führst, um rauszufinden, woher etwas kommt. Oder auch, führst du auch die Gespräche rauszufinden, was eigentlich den Menschen selber stört? Gibt es das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke natürlich, was ist da überhaupt so der Leidensdruck, wenn da so gewisse Sachen sind, bei denen die Person sagt, ist mir eigentlich total egal.
Ja, zum Beispiel.
Warum sollte ich das dann behandeln? Ne? Ja. Also wenn das halt so ist, oder die Person einfach wahnsinnig sympathisch hanseatisch vor sich hinnuschelt, dann sind das immer so Punkte, bei denen ich denke, naja, wenn die Person das überhaupt nicht juckt, warum sollte ich das behandeln?
Ja.
Ich glaube, bei der Anamnese ist immer wichtig. Es gibt so bestimmte Bereiche, in denen es sehr relevant für mich ist, weil es keinen organischen Befund gibt zum Beispiel.
Ja.
Also das heißt, da überlegen wir nochmal genau, was ist eigentlich der Hintergrund. Und wir können da später kommen auf ein paar Störungsbilder, wo das sehr, sehr relevant ist.
Ja.
Genau.
Ja, erzähl mal erstmal von deinem Alltag. Du bist im Medical Voice Center als Logopädin. Ihr seid ja eine Spezialklinik rund um die Stimme.
Ja.
Und das Besondere bei euch ist, dass ihr so breit aufgestellt seid von Mitarbeitenden. Das ist also nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern halt ganz tolle Logopädinnen, die bei euch sind. Wer ist alles bei euch und was ist das Besondere?
Also das Besondere bei uns und auch der Grund, warum ich da so wahnsinnig gerne arbeite, ist, dass wir eine interdisziplinäre Stimmklinik sind. Etwas, was einfach nicht so häufig vorkommt und auch, wir haben quasi ChirurgInnen, die Stimmlippen operieren. Wir haben eine Phoniaterin, die endoskopiert, also durch die Nase schaut von oben und dann auch genau analysiert, wie schwingen eigentlich die Stimmlippen. Wir haben jetzt insgesamt momentan drei Logopädinnen, wir haben eine Opernsängerin und Gesangspädagogin. Also das ist quasi, es ist super breit gefächert, was da für Leute zusammenkommen.
Ja.
Und wir tauschen uns alle sehr aus. Und ich glaube, das, was es für mich sehr besonders macht, ist, dass wir uns echt Zeit nehmen für Personen.
Ja.
Das heißt, eine Person kommt eben meist mit einem Stimmproblem. Wir fokussieren uns eben hauptsächlich auf die Stimme. Und dann wird die von allen Seiten sozusagen beobachtet, beziehungsweise wir analysieren, woher könnte das kommen. Es wird sehr genau geguckt, was da organisch los ist und ob da sich nicht irgendwas versteckt hat, was bisher nicht gesehen wurde.
Ja.
Wobei man sagen muss, wir sind auch eher eine, also häufig auch eine Zweitmeinung sozusagen, weil es eben sehr spezialisiert auf Stimme ist. Und haben, das nennen wir flexibles Endoskop. Ja. Wir können damit also wahnsinnig nah ran und haben eine sehr gute Aufnahme und sehen eben, wie das schwingt. Und da wir den ganzen Tag quasi nichts anderes machen, sind wir da eben schon sehr spezialisiert drauf und reden gemeinsam als Team darüber, was man operativ machen könnte, was können wir in der Stimmtherapie machen. Ist es manchmal auch eine Sandwich-Methode, können wir beides machen. So oder so sind wir immer im Gespräch.
Genau. Ja, das ist toll. Und beim Thema Stimme total sinnvoll noch auf einer Metaebene auch, dass man miteinander spricht.
Ja.
Und kannst du sagen, gibt es bestimmte Erkrankungen oder Beschwerden, die immer wieder vorkommen, womit Leute zu euch kommen?
Also ganz typisch natürlich das Thema Heiserkeit, Stimmanstrengung, wir nennen das auch Vocal Fatigue, das ist sozusagen eine Stimme einfach wahnsinnig, wirklich wahnsinnig müde ist am Ende des Tages.
Ja.
Oder dass sie wirklich ganz wegbricht und einfach mal ein, zwei Tage überhaupt nicht kommt, also eine Aphonie. Also das, genau, das sind so verschiedene Punkte, die wahrscheinlich viele Menschen auch kennen.
Ja.
Und die Frage ist immer so ein bisschen, kommt eine Heiserkeit mal vor aufgrund von einer Erkältung oder einer durchzechten Nacht oder was auch immer? Ja. Oder ist das wirklich ein Thema, das die Person immer wieder hat und auch wirklich einen Leidensdruck deswegen hat?
Ja.
Genau.
Ja.
Und ja, und dann versuchen wir herauszufinden, was sind eigentlich so die Ursachen und was können wir als Team machen, um der Person zu helfen?
Ja.
Und da gibt es verschiedenste Herangehensweisen, je nachdem, was auch für eine Berufsgruppe das ist zum Beispiel. Und wir stellen dann sozusagen für uns eine Idee oder ein Programm zusammen, was wir machen können.
Was ihr machen könnt.
Genau.
Und ist Heiserkeit, eine typische Heiserkeit ist oft eine Überlastung wahrscheinlich, einfach der Stimme. Und aber manchmal sicherlich auch irgendwie tatsächlich was an den Stimmlippen kaputt ist, oder?
Ja,
das ist sehr allgemein gefragt, aber so, was gibt es für Beispiele?
Also es kann natürlich aufgrund von einem organischen Befund sein, also dass da tatsächlich was ist an den Stimmlippen.
Ja.
Da gibt es alle möglichen verschiedenen Bereiche, weswegen das sein kann. Es gibt auch eine, also Heiserkeit kombinieren mit einer einfach auch nicht so kräftigen Stimme, das kommt manchmal vor. Bei einer sogenannten Altersstimme, also Männern, die einfach zum Beispiel älter werden. Bei Männern ist die Tendenz, dass sie im Alter eine etwas höhere und nicht mehr ganz so kräftige Stimme haben. Bei Frauen wird sie tendenziell etwas tiefer, also genau quasi andersrum. Was natürlich auch mit Testosteronabbau und so zu tun hat. Und da zum Beispiel kann es sein, dass die Stimmlippen auch einfach nicht zu 100% schließen. Also dass da so eine kleine ovale Lücke ist bei der Schließung.
Ja.
Und ja, und dann überlegen wir auch natürlich, was für Kräftigungsübungen kann man machen, um diesen Stimmschluss zu ermöglichen oder auch, um die so ein bisschen, also ein bisschen Schmackes hinterzubringen in die Stimme, damit die wieder kräftiger wird.
Ja, sag mal ein Beispiel. Womit kriegt man Schmackes in die Stimme? Das möchte bestimmt jeder hören und jede, die zuhören.
Also bei einer Altersstimme zum Beispiel ist es so, dass es eben nur zum Teil verbessert werden kann. Wir gucken immer, was sind so die Rahmenmöglichkeiten. Es kann auch was in die Stimmlippen bespritzt werden. Da ist es so ein bisschen Try and Error sozusagen, was das bringt. Aber prinzipiell ist es so, natürlich können wir auch über Therabänder etc. arbeiten, um so ein bisschen Spannung aufzubauen, auch in den Körper.
Ja.
Ich bin immer großer Fan davon, ganz körperlich auch Tonus aufzubauen. Ich bin gar nicht so ein Fan von Entspannung. Ich bin eher Fan von auch mal in die Spannung gehen.
Ja.
Und alles, was sozusagen an Muskulatur im Körper ist, muss auf der Glottisebene nicht ausgebadet werden. Also das heißt, der ganze Körper
sehr
unterstützt.
Cooler Satz. Genau. Sehr cooler Satz.
Genau.
Sehr cooler Satz.
Das ist sozusagen meine Hauptthese.
Ja, weil oft die Stimme übernimmt, was
genau.
im Körper fehlt.
Richtig.
Anspannung.
Richtig. Das heißt, wir gucken vor allem, was wir, können wir ganz körperlich machen, um da so ein bisschen Tonus wieder reinzubringen.
Absolut.
Spannung.
Absolut, da gehe ich ja sofort mit.
Genau.
Total. Und was für Berufsgruppen kommen zu euch? Ich stelle mir ja vor, dass zu euch nur Schauspielerinnen, Schauspieler und Sänger und Sängerinnen kommen. Aber das ist gar nicht so, oder?
Es kommen viele Menschen, die auf der Bühne stehen, zu uns. Und ich habe eine ganz tolle Kollegin, Jale Papila, die sich viel mit den Sängerinnen auseinandersetzt, weil sie eben Opernsängerin ist. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit SchauspielerInnen und SprecherInnen, weil ich ja eben aus dem Bereich komme.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, bei dem ich sagen würde, ein Hintergrund ist auch, dass sie einfach irgendwann etwas faul werden im Üben. Es ist quasi, das Know-how ist komplett da, aber das Üben wird einfach irgendwann so ein bisschen vernachlässigt nach 10, 15 Jahren in dem Beruf.
Ja.
Und das andere sind aber ganz breit gefächert. Leute, die einfach wahnsinnig viel mit der Stimme arbeiten. Und das sind ganz viele LehrerInnen, ErzieherInnen, Leute, die den ganzen Tag einen wahnsinnigen Lärmpegel haben.
Ja.
Und im Studium nie gelernt haben, interessanterweise, mal mit der Stimme umzugehen.
Das ist verrückt, oder? Das kommt nicht vor.
Es ist total verrückt, weil das wäre ja eigentlich was für mich essentiell wäre, dass die das schon prophylaktisch sozusagen erlernen.
Auf jeden Fall.
Und dann nicht kaputte Stimmen haben nach ein paar Jahren Arbeiten.
Ich habe immer wieder auch in meinen Coachings Lehrerinnen, ich habe in letzter Zeit sehr viel Ärztinnen.
Genau.
Auch bei mir, die viele Vorträge auch halten müssen und dann auch sagen, sie haben zum Teil keinen Bock, sich gegen die Männer durchsetzen zu müssen, weil die Männer einfach sich hinstellen mit einer Chuzpe und ihre Vorträge halten und die Frauen sich oft immer noch unterlegen fühlen oder schlecht behandelt fühlen.
Ja.
Und die kommen dann zu mir ins Coaching und üben einfach, sich zu behaupten.
Genau, ganz, ganz großer Punkt ist auf jeden Fall bei Frauen für mich Raum einnehmen dürfen. Mit einer auch mal tieferen Stimme, mit einer volleren Stimme, mit also das einfach nicht, also wenn wir dann so hoch sprechen, wird der Kehlkopf oft nach oben gezogen und dann machen wir ganz schön eng, wenn wir das die ganze Zeit quasi so machen, dass wir dann versuchen, irgendwie so etwas netter zu wirken. Das ist ein großer Punkt. Lehrerinnen ist natürlich auch dieses Rachen verengen und dann versuchen mit Druck quasi
rüberzukommen.
Das funktioniert auch nicht so gut. Also auch psychologisch gesehen funktioniert das nicht so gut.
Ja.
Und das andere ist ein Bereich, in dem ich, was ich ganz interessant finde, ist, wir haben auch einige Notare zum Beispiel, also die einfach unfassbar viel reden müssen, auch den ganzen Tag. Und die kommen auch häufig zu uns.
Ja, die Notare müssen ja immer alles vorlesen, ne? Wenn irgendwas beurkundet wird oder so. Ich weiß das noch, als wir unser Haus gekauft haben, das wird ja jeder Satz im Vertrag wird vorgelesen.
Ja, ich hatte das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe mal einen Notar im Flieger kennengelernt und der hat mir dann erklärt, dass er zum einen gerade vom Oktoberfest kommt und seine Tochter besucht hat.
Ja.
Aber und seine Stimme deswegen ein wenig heiser sei, aber dass das schon auch sehr viel in seinem Alltag passiert.
Ja.
Und dass er stimmlich eigentlich überhaupt nicht gewappnet ist für diesen immensen Sprechanteil, den er pro Tag hat.
Ja.
Und hat mir auch erzählt, dass es eben ganz, ganz viele Menschen in seinem Umfeld gibt, die auch Notare sind, die das gleiche Problem haben. Und das ist genauso mit Ärztinnen auch dann natürlich schon auch eine dankbare Arbeit, weil es so alltagsnah ist. Also wir können genau überlegen, okay, was sind denn so die Sachen, die vorgelesen werden müssen und auch anhand dieser Texte das Ganze
das
üben. Wann atme ich eigentlich ein? Habe ich da eigentlich einen Atem? Ich atme ja ein. Und dann, genau, und bei Lehrerinnen und Lehrern ist es, glaube ich, so schön, weil die sind sehr übungswillig.
Ja, das glaube ich. Die geben ja auch immer Aufgaben auf. Finden sie das selber auch gut. Ja.
Und die haben total Lust, ihre Stimme eigentlich kennenzulernen, ihren Körper kennenzulernen. Und dann geht es viel um das Thema, wie habe ich eigentlich eine kräftige Stimme, ohne dass ich so pressen muss? Und was kann ich tun, um vielleicht auch diese Lautstärke so ein bisschen zu reduzieren? Also muss ich immer schreien? Gibt es auch andere Möglichkeiten, ohne dass ich meine Stimme benutzen muss? Und Genau. Also das ist auch eine sehr coole Arbeit und meistens sehr schnell effektiv, weil die eben so fleißig
sind.
Genau.
Und was würdest du sagen für Lehrerinnen und Lehrer, was ist das Wichtigste, was du ihnen beibringst? Oder was du mit ihnen übst auch?
Ah, wichtigster Punkt ist Atemunterstützung. Ja. Der Atem kommt und bringt diese Stimmlippen in Bewegung. Ja. Ich sage immer, die Stimmlippen sind eigentlich relativ dumm. Die machen nichts aktiv, die werden nur passiv bewegt und die brauchen Antrieb. Ja. Und so wie ein Auto einfach immer Benzin oder so braucht unsere Stimme eben Atem.
Ja.
Und ohne diesen Atem habe ich da nicht genug Luft, also nicht genug Stimmung, genug Stimme dahinter.
Ja.
Und also das heißt Atemunterstützung, wie funktioniert Atemfluss, wie versuche ich nicht zu verengen im Hals, sondern bleib da ganz entspannt und offen.
Ja.
Und wie funktioniert das auch vielleicht ad hoc? Also wie ist das, wenn ich jemanden, wenn ich Kids auch mal rüberrufen muss oder so, was da ein ganz aktiver Part ist?
Ja.
Ich übe mir den auch rufen.
Ja, super.
Also, genau.
Sehr gut, mache ich auch viel. Ja.
Genau. Und dann einfach auch schauen, was sind so vielleicht die Fächer, in denen die arbeiten.
Ja.
Ja, was können die da? Das sind so Standardprogramme.
Was können wir irgendeine Atemübung machen? Direkt jetzt hier zusammen mit unserer Community.
Also was wir viel machen, das ist jetzt schwer, glaube ich, die Atemübung, weil ich das am Klavier mache.
Okay.
Was wir viel machen, ist ein großes Einatmen zu üben. Mhm. Und zwar mit leicht gerundeten Lippen und mal unseren Einatmen kennenzulernen. Mhm. Und dann gehen wir in eine kleine Tonfolge quasi am Klavier und gucken mal, was macht mein Brustkorb eigentlich, was macht mein Zwerchfell. Und dann bewegen wir uns in so kleinen, wirklich ganz easy Tönen. Bewegen wir uns runter, einfach auf dem U zum Beispiel. Und schauen mal, wie klingt meine Stimme dann und wie viel Potenzial kann die haben.
Okay. Und bist du auch auf den Bauch fokussiert bei Leuten für die Atmung? Lässt du sie den Bauch anfassen zum Beispiel?
Ja, das ist ein Bereich, den ich auf jeden Fall mit anschaue. Wobei ich entgegen jetzt den Übungen, die sonst häufig gezeigt werden, gar nicht so viel nur in dieses Bauch geht nach vorne denke, sondern vor allem Brustkorb geht in die Weite. Also ich denke viel in die Weite und sehe das sozusagen als Unterstützung und erkläre dann auch so diese anatomische Kette, was passiert
Erzähl
da eigentlich.
Erklär doch mal.
Also mit einer großen Einatmung erleben Menschen häufig eben viel Platz im Hals. Und merken dann, aha, ich muss also gar nicht einsaugen, ich kann auch mal langsam Luft einfließen lassen. Mein Kehlkopf bleibt entspannt und dann fängt an, meine Luftröhre etwas nach unten zu ziehen und mein Zwerchfell, das unterstützt quasi diese Bewegung und stretcht alles. Und mein Brustkorb geht in die Weite. Und nicht, also bei manchen Menschen geht das ja nach oben, wir versuchen wirklich in die Weite zu denken und dann gehe ich wirklich mit den Händen auch an den Brustkorb und lass mal spüren, wie ist das eigentlich?
Wo zeigt mal, wo du bist, dass ich das immer spüre? Du bist seitlich.
Genau, ich bin seitlich und versuche
an den Rippen, Rippen.
An den oberen Rippen. Ich lasse auch die unteren Rippen danach mal spüren. Und das passiert aber alles Step by Step. Also es ist wirklich ein bewusstes, taktiles Mal wahrnehmen, was passiert da eigentlich im Körper. Meine Knie sind nicht ganz durchgestreckt natürlich. Ich versuche da so ein bisschen Lockerheit drin zu lassen. Manchmal nehmen wir auch ein Wackelkissen dazu, um ein bisschen
drauf zu stehen.
Genau, Flexibilität auch im Becken zu schaffen. Und auch da merken Menschen ganz häufig direkt, ah, okay, meine Stimme klingt irgendwie ein bisschen dynamischer, ein bisschen voller, ein bisschen lockerer.
Ja.
Genau, das sind Übungen, die ich wahnsinnig gerne mache.
Ja, toll.
Und und ich muss das gar nicht mit Druck machen, sondern da ist eine totale Lautstärke.
Wenn ich so bewusst werde.
Genau.
Das ist auch meine Erfahrung. Ich arbeite ja mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern und Leuten, die eine wirkliche Vorbildung haben mit Stimmtraining. Und dann arbeite ich aber auch mit Menschen, wie du sie jetzt aufgezählt hast, mit Lehrerinnen und Ärztinnen und Professorinnen. Und ich merke immer, das Wichtigste an dieser Arbeit ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Menschen lernen zu spüren, wie der Atem fließt, dieses Gefühl des einfallenden Atems und hinausströmenden Atems, ein bisschen wegzukommen von dem Gedanken, ich muss ein- und ausatmen, weil es dann oft wieder eng macht, wenn man sich das vorstellt und mehr dieses Fließen lassen des Atems. Und das eigentlich der größte Effekt ist, dies bewusst machen.
Ja.
Und nicht das Ausgleichen wollen von fehlenden 3 oder 4 Jahren Schauspielschule wo ich wirklich mehrfach die Woche Zeit habe, mich ganzheitlich mit meinem Körper und meiner Stimme zu beschäftigen, sondern ja oft in kurzen Sessions, wie viel hast du? 5 Stunden, 10 Stunden wahrscheinlich, so wie ich auch. 10, 20 Stunden ist schon viel, wenn ich mit jemandem arbeite. Das heißt, ich muss in kürzester Zeit eigentlich schaffen, dass Menschen ein Bewusstsein entwickeln für ihren Atem, für ihre Haltung, für den Stimmsitz, was du vorhin schon erwähnt hast, dieser untere Bereich, das untere Drittel der Sprechstimme, in dem wir möglichst effektiv sprechen können, mit wenig Anstrengung, Indifferenzlage. Ich versuche, dass Menschen spüren, wo überall im Körper sie noch locker lassen können, dass mehr Stimmklang kommt und dann auch ein Gefühl für die Resonanzräume zu entwickeln, dass meine Stimme ja nicht nur hier unten so gesättigt im Brustkorb sitzen kann, sondern auch ein bisschen heller sein kann, ein bisschen durch das ganze Gesicht, durch die Knochen gehen können. Da lege ich sehr viel Fokus drauf. Das ist ja auch, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja Linklater in der Abfolge auch. Einfach dieses Bewusstsein für die Stimme und den ganzen Körper zu schaffen, um das dann im Alltag immer wieder auch abrufen zu können und sich damit connecten zu können.
Das ist, bei uns kommen ja relativ viele Leute nicht aus Deutschland von unseren Patientinnen, und das ist genau, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den ich verstanden habe, ist, so effektiv wie möglich diese 1 Stunde zu gestalten. Ja. Teilweise habe ich 1 Stunde Zeit, was eigentlich nicht viel ist.
Ja.
Und merke aber, je konzentrierter ich darauf bin, was kann ich eigentlich beibringen und vor allem, wie können die das eben selber spüren?
Yes.
Weil am Ende gebe ich eigentlich nur eine Inspiration dafür, was sie dann zu Hause üben können, natürlich. Ja. Je effektiver ich mich darauf konzentriere oder je konzentrierter ich darauf bin, was sie machen können, desto besser funktioniert das.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zur Praxis. Weil da hat man ein Rezept von 10 bis 11 Einheiten in der Regel. Total schön, und dadurch kann man natürlich auch ganz viel bewirken. Wenn Leute eben nur für 1 Stunde kommen, dann muss ich da einfach anders rangehen.
Ja.
Heißt aber nicht, dass die nicht was mitnehmen. Also das eben, ich habe da schon oft erlebt, dass auch danach schon viel verstanden wurde.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist unsere Aufgabe als Coaches oder als Therapeutinnen, dass die Menschen das selber spüren. Es bringt nichts, Theorie zu erzählen. Manchmal erzähle ich ein bisschen Theorie, aber einfach, dass man kurz durchatmen kann, irgendwie so. Aber eigentlich geht es darum, es selber zu erfahren und selber zu spüren, wie fühlt sich meine Stimme an, wenn sie freier ist. Vielleicht noch nicht, wenn sie frei ist, aber freier ist als vorher. Und wie fühlt sich meine Stimme an, wenn ich ein bisschen loslassen kann beim Sprechen und wenn ich nicht was zurückhalten muss.
Ja.
Und wenn ich den Atem fließen lasse. Ich finde auch, was du sagst, das mit dem Atem ist das A und O. Das Festhalten, wenn jemand festhält, den Bauch festhält und den Atem nicht fließen lässt. Spüre ich das bei meinem Gegenüber? Ich spüre das auch als Publikum im Theater. Und es kann mich nicht so erreichen. Und dieses Loslassen zu üben, deswegen ist bei Linklater ist ja das Zentrum der Arbeit der Seufzer der Erleichterung.
Ja, und ich
dieses
glaube...
Dieses Durchatmen.
Ja, also ich habe dann...
Aufatmen, ja.
Die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, was ich anfangs auch schon meine, woher rühren Dinge.
Ja.
Wenn ich dann mit einer Person arbeite, die sagt, ich merke, mein Zwerchfell ist die ganze Zeit angespannt, mein Bauchdeck ist ständig angespannt, aber das liegt daran, dass mein Chef die ganze Zeit auf dem Flur hin und her läuft und ich die Schritte höre und in dem Moment merke ich Anspannung, dann ist das, sind das Bereiche, in denen wir überlegen, was davon ist eine Dilemmasituation, weil sie diese Anspannung einfach immer mit der Person spüren wird.
Ja.
Oder kann ich vielleicht zwischendurch mal ganz bewusst ausatmen und wieder verstehen, okay, ich bin safe, ich kann einfach
kann
normal weiteratmen.
Ja.
Aber ich hatte tatsächlich auch schon die Fälle, dass Leuten das auch durch die Therapie erst so bewusst geworden ist, dass das eigentlich Momente sind, in denen sie das so empfinden und die dann auch mal ins Gespräch gegangen sind mit ihrem Chef.
Super.
Und dann mal überlegt haben, muss das denn sein, dieser Kontrollgang?
Super.
Oder und dann so ganz offen auch erzählt haben, ich merke, ich bin da so ein bisschen angespannt.
Ja.
Und das finde ich natürlich, also es ist, ich glaube, das Spannendste an meinem Job finde ich einfach, dass ich wahnsinnig viel in Welten reingehen kann, also in Leben anderer Menschen auch mal oder verstehen kann, was ist eigentlich deren Alltag. Es sind wahnsinnig unterschiedliche Jobs.
Ja.
Es sind wahnsinnig verschiedene Herkunftsländer, ja. aus denen die Leute kommen. Ich arbeite sehr viel mit Transfrauen zusammen, mit transfeminierten Personen, die...
Ich muss ganz kurz was sagen, wir müssen darüber gleich sprechen. Ich muss einmal kurz was noch einhaken, weil das so gut war, was du gesagt hast, dass der Mensch dann plötzlich mit dem Chef spricht und sich dann was verändert. Ne? Ich finde, bei der Arbeit an der Stimme, das finde ich den Hammer daran, dass es so viel Auswirkungen hat auf mein Leben, wenn ich damit anfange. Und das ist, hat für mich ist eine so tiefe Transformation möglich, und hat so einen starken therapeutischen Aspekt oder Auswirkungen. Wenn ich anfange, mich mit meiner Stimme zu beschäftigen, anfange zu spüren, wie ich klinge oder wie ich klingen möchte oder warum ich klinge, wie ich klinge, wenn ich anfange zu atmen und wirklich dadurch ja auch im Moment anzukommen, es ist sowas Großes.
Wahnsinn,
Sarah,
ja. Ja, also das, ich hatte ja vorher so einen kleinen Versprecher von Stimme und Stimmung.
Ja, 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 ja.
Aber eigentlich so wahr. Also ja. Es ist wirklich, das ist auch das Erste, was man ja in der Stimmtherapie sozusagen beigebracht bekommt in der, im ja. Studium oder in der ja. Ausbildung. Stimme und Stimmung sind meistens eins. Also ja. Das ist einfach.
Du hörst es an der Stimme.
Du hörst es total, ob mich total. Jemand anlächelt oder ob jemand gerade niedergeschlagen ist. Genau.
Absolut.
Auf
absolut.
Jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich finde einfach auch Stimme zurückgeben zu können. Das ist ja so ein. Riesiger Punkt.
Ja. Was meinst du damit, Stimme zurückgeben zu können?
Ja, ich finde, auch wenn das operativ zum Beispiel gemacht wird, im MIVOC zum Beispiel, das ist einfach, also diese,
wenn jemand seine Stimme wiederbekommt.
Wiederbekommt, was für ein Geschenk, wie schön,
absolut.
Das begleiten zu dürfen.
Absolut.
So, das ist einfach ein mega cooler Bereich, dass du weißt, okay, die Person kann einfach wieder im Alltag
ja.
teilnehmen.
Ja.
Und das gibt es in der Logopädie in verschiedensten Bereichen. Das gibt es eben auch mit Sprache, dass einfach Worte wieder sortiert werden,
ja.
Kopf nach dem Schlaganfall.
Ja.
Also das sind einfach, das ist sehr dankbar.
Ja.
Also sehr wertschätzend, sehr dankbar und
ja,
ja einfach auch ein, ja, ein schöner, schöner Bereich.
Absolut, absolut. Jetzt wolltest du erzählen von den Transfrauen,
richtig.
Mit denen ihr arbeitet. Das ist ja so, so spannend. Ich hatte schon zu Gast Markus Hess hier, der die ganzen Operationen macht. Ich hatte auch Jale Papila zu Gast. Das sind zwei Folgen, die ihr unbedingt hören müsst, wenn ihr diese Folge interessant findet. Ist das noch eine Vertiefung in diese Themen und in die Bereiche? Was ist da dein Part?
Genau, also mein Part ist im Endeffekt, transfeminine Personen kommen zu uns, dann haben wir eine Anamnese zusammen. Ich versuche erstmal rauszufinden, wie so die Transition auch gelaufen ist, ob es da irgendwelche Bereiche gibt, die ich beachten muss. Und dann ist es auch sehr unterschiedlich, aus welchen Ländern die Personen kommen, wie supportive ist sozusagen überhaupt die Regierung dem Ganzen gegenüber oder ist es was, bei dem sie sich auch wirklich verfolgt fühlen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und dann sprechen wir viel darüber, was die erwartet. Und bei uns werden Glottoplastiken gemacht. Das ist sozusagen eine Stimmlippenoperation, um höher zu klingen. Und dann wird auch darüber gesprochen, dass die wirklich danach, also die haben eine zweiwöchige Stimmruhe, dürfen in der Zeit nicht husten, nicht räuspern, nicht niesen. Das sind schon auch Punkte,
ja,
genau,
die man schaffen muss.
Alle schaffen das. Ich bringe dann so Alternativtechniken bei.
Okay.
Und dann baut sich das meistens auch ein bisschen ab, auch dieser Räusperzwang, den manche Menschen haben.
Ja.
Genau. Und dann testen wir auch deren Stimmlage und schauen mal, in welchem Frequenzbereich die Person überhaupt spricht. Wir machen eine Kameraaufnahme, um zu sehen, was ist der Vorher-Nachher-Effekt, auch für die Person vor allem. Und ich kläre eben darüber auf, was sie so erwartet. Und großer Punkt ist, dass die nach dieser Stimmfreigabe in jedem Fall erstmal wahnsinnig heiser klingen werden. Das ist ganz normal, weil das auch ein Wundheilungsprozess ist. Das heißt, der erste Teil unserer Zusammenarbeit ist auf jeden Fall get rid of the hoisiness und wir versuchen wirklich diese Heiserkeit zu reduzieren. Denn ein zweiter Part ist, dass wir auch Resonanzarbeit machen und mal schauen, wie kann ich eigentlich in die Höhe gehen, ohne meinen Kehlkopf immer so nach oben zu ziehen. Und dann einer meiner absoluten Lieblingsbereiche, weil das eben natürlich sehr nah ist an dem, was ich auch sonst so mache, ist Prosodie, die Modulation. Wie kann ich, was macht den Charme der weiblichen Stimme aus? Ja. Wann gehe ich ins Kopfregister, wann gehe ich ins Brustregister? Ja. Irgendwie das, was du vorher erwähnt hast.
Ja.
Also diesen Wechsel zu schaffen.
Das ist typisch weiblich, oder?
Das ist typisch
dass
weiblich.
Dass wir mehr Melodie haben
auf jeden Fall. Dass wir eine Weichheit haben in der Stimme. Dass wir nicht so abgehackt sprechen. Dass wir vor allem nicht nur in der Bruststimme sprechen und monoton, sondern eben diesen Wechsel haben. Und dass ich jetzt auch als Frau mit eben eher tieferer Stimme spreche, wie ich spreche. Und dass es auch authentisch ist, wenn wir eine Bruststimme haben. Und manchmal gehe ich aber nach oben. Und dass dieser Wechsel zwischen hoch und runter, dass das sozusagen...
Dass das trainiert wird.
Dass das trainiert wird. Schön. Und dass wir uns mal anschauen, was sind so die Regeln im Deutschen, in der deutschen Sprache zum Beispiel oder im Englischen. Ja. Wann gehen wir hoch, wann gehen wir runter?
Ja.
Was ist so die Dynamik? Wie können wir das mit Schnelligkeit spielen? Wann atme ich?
Ja.
Und genau, also es ist finde ich, ein super cooler Bereich. Das ist aber
schön, ein bisschen Schauspieltraining in Wirklichkeit.
Es ist auf jeden Fall, genau, ein bisschen Schauspieltraining.
Ja.
Und ich frage dann vorab auch immer, was vielleicht Lieblingstexte sind. Wir können damit Spielen arbeiten, wir können mit tollen Texten arbeiten und dann Dialog draus machen oder
cool.
so. Also es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
Fragst du manchmal nach Stimmvorbildern auch?
Ja, am Anfang
dass du fragst,
immer.
Möchtest du klingen wie, keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Auch um zu verstehen, wie weiblich soll die Stimme klingen?
Ja.
Soll das eher im androgynen Bereich sein? Soll das sehr weiblich sein?
Ja.
Genau. Das ist quasi so der Hintergrund. Und dann gehen die in die Endoskopie bei unserer Phoniaterin. Und dann werden die häufig schon am nächsten Tag operiert.
Oi.
Genau. Manchmal aber auch erst später, je nachdem, was sie wollen. Manchmal auch gar nicht. Und dann fängt nach 2 Wochen, gibt es quasi die Stimmenfreigabe, die kommen dann nochmal zu uns. Und dann fängt unsere Arbeit an. Und das ist ganz häufig online, weil die eben nicht aus Deutschland sind. Und das funktioniert aber, finde ich, wunderbar.
Das funktioniert richtig gut, oder?
Finde ich ganz, ganz toll.
Ich habe angefangen, online zu arbeiten bei Corona und war natürlich erst skeptisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich sehe eigentlich fast noch mehr, weil ich ja näher dran bin durch die Kamera, als wenn ich mit jemandem face-to-face in einem Raum bin.
Und das fand ich eigentlich auch wirklich einen großen Schritt auch für Therapie allgemein, dass wir alle verstanden haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie ausweichen, wir müssen jetzt online arbeiten.
Ja.
Und das klappt ja eigentlich sehr gut.
Ja.
Also genau, das
absolut,
ist das finde ich sehr cool.
Ja, absolut. Sehr interessant. Wir haben vorhin gesprochen schon über andere Stimmstörungen. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen eintauchen, weil es so interessant ist, jetzt jemanden so vom Fach hier sitzen zu haben. Es gibt die Globus-Stimmstörung, das Globusgefühl.
Genau.
Was ist das?
Das Globusgefühl ist im Endeffekt ein Fremdkörpergefühl im Hals, bei dem Personen das Gefühl haben, sie haben immer wie so einen Frosch im Hals oder ein wahnsinniges Spannungsgefühl.
Ohne, dass da was ist.
Genau, ohne dass man nachweisen kann, dass da jetzt super viel Sekret auf den oder Schleim auf den Stimmlippen ist oder so. Also das heißt, da ist nachweislich erstmal nichts. Dann ist so ein bisschen, und da ist auf jeden Fall viel therapeutische Arbeit, woher kommt das?
Ja.
Und da gibt es alle möglichen Gründe, warum das so sein kann. Manchmal,
ist das, wenn jemand als Kind gewürgt wurde oder so fest angefasst wurde am Hals oder sowas auch?
Ja, das genau. Es kann wie so eine, manchmal posttraumatische Belastungsstörung, dass irgendwas mal passiert ist oder so ein Mikrotrauma, das in irgendeiner Form nochmal rauskommt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich immer abfrage.
Ja.
Es kann mal mit einem Gefühl des Ertrinkens zusammenhängen, ein Gefühl des Erstickens, Erwürgen etc.
Ja.
Das kann ein Teil sein.
Ja.
Es gibt aber genauso die Möglichkeit, dass es es gibt einfach wahnsinnig viele, so multifaktoriell. Ich habe einen Job, ich habe eine Mutter, die ich pflegen muss, ich habe einen Mann und 3 Kids zu Hause und habe eigentlich gar keine Zeit zu atmen. Und vielleicht ist da auch eine gewisse Wut manchmal gegen diesen ganzen Pensum, den ich aber gar nicht äußern kann, weil eine andere Person ist eigentlich die Leidende zum Beispiel. Und da ist dann gar kein, man sagt ja auch, ich habe einen dicken Hals oder ich möchte meine Chefin, meinen Chef anschreien. Ich kann aber gar nicht aufgrund dieser Hierarchie.
Ja. Ein Ohnmachtsgefühl.
Ein Ohnmachtsgefühl im Endeffekt. Ein Kontrollverlust, ein Ohnmachtsgefühl. Und das sind jetzt sehr drastische Beispiele, aber das ist auf jeden Fall was, was ich häufig erlebe. Mhm. Es gibt alle möglichen anderen Gründe. Es kann auch mal sein, dass jemand extrem viel ins Gym geht
und
super stark hebt.
Und dann sich das verspannt bis zum Hals.
Genau, und dann immer alles verengt.
Ja, interessant.
Genau, das gibt's auf jeden Fall auch, aber ein großer Punkt ist, glaube ich, da ist nicht so viel Raum. Ja, gerade um
sich zu äußern
in irgendeiner Form. Und
dann, wie wird das dann therapiert? Weil dann so jemand muss doch eigentlich in eine Psychotherapie und nicht in eine Stimmklinik, oder?
Ja, also das ist manchmal begleitend natürlich, dass sie dann auch psychotherapeutisch begleitet werden. Mhm. Wenn die Themen zu gravierend sind, dann empfehle ich das natürlich auch. Aber im Gesamten ändert sich manchmal schon ganz viel auch mit einer ganz, ganz ausführlichen Anamnese, bei der wir eben verstehen, woher kommt das. Leute auch in dem Moment selber häufig checken, in was für einer Situation sie gerade sind.
Das heißt, die Anamnese und das Aussprechen dessen, was sie bei sich beobachten oder wissen, ist schon Teil des Heilungsprozesses.
Genau. Und die meisten wissen eigentlich, woher das kommt und wollten sich das vielleicht bisher noch gar nicht
eingestehen.
Oder es war ihnen ein bisschen unangenehm. Sinn. Genau. Und dann arbeite ich vor allem an den Muskeln.
Das heißt, du arbeitest manuell.
Ich arbeite manuell, genau.
Und fasst die Menschen an.
Richtig, genau. Und das ist so eine starke Mischform, würde ich sagen, aus Osteopathie und Physiotherapie und ein Bereich, den ich einfach sehr, sehr, sehr gerne mag, weil man da eben viel verändern kann. Und das auch nicht so selten ist, dass da viele Emotionen hochkommen.
Glaube ich sofort.
Weil das in dem Moment ja einfach auch ein Bereich ist, in dem wir eben viel festhalten. Und wenn der dann einmal so gelockert ist, das ist schon was manchmal so loslöst.
Wenn du damit anfängst, wo du um Erlaubnis bittest? Oder
auf
sagst,
jeden
darf ich
Fall.
Sie jetzt anfassen?
Ganz, ganz wichtig.
Erklärst du auch viel, sagst du, ich werde jetzt ihren Kehlkopf bewegen oder ich werde die Muskeln hier rechts und links stretchen oder so.
Essentieller Part davon ist, dass ich natürlich auch, das ist auch der Grund, warum ich natürlich frage, gab es da Negativerfahrungen? Ich fasse niemandem einfach so an den Hals. Mhm. Ich frage ganz bewusst, ich frage auch beim zweiten und beim dritten Mal,
sehr
ist
gut.
das okay heute? Und ich sage auch jedes Mal dazu, das wird ein bisschen unangenehm, das soll aber nicht total wehtun. Und wenn es das tut, sofort Bescheid sagen, bitte. Und dann schaue ich sozusagen, in der Osteopathie guckt man ja auch, wie durchlässig ist so ein Körper, merke ich da irgendwo Blockaden. Und die Form, die ich oder auch meine Kolleginnen machen, ist nicht ganz sanft.
Okay.
Also es gibt ja Osteopathie und Osteopathie.
Ja.
Ich gehe schon auch tief in den Muskel rein und fange ihn an zu bewegen und zu stretchen.
Ja.
Unterhalb des Zungenbeins viel. Ich gehe auch an den Mundboden. Ich dehne sozusagen alles mal auf. Manchmal auch CMD-Behandlung, dass ich mal schaue, was ist mit dem Kiefer. Genau. Wird da viel festgehalten.
Sehr gut.
Und dann gehe ich auch so richtig ans Zwerchfell.
Oh, sehr gut. Richtig rein.
Ich gehe richtig rein, genau. Und guck mal.
Ich gleich durchatmen.
Ja. Genau.
Ja.
An die Rippen. Guck mal, ob ich da einen taktilen Reiz geben kann.
Ja, damit so eine Reaktion kommt.
Genau, Personen groß ein, aber auch mal groß ausatmen.
Yes,
ausatmen. Ganz wichtiger,
so ein wichtiger
Punkt.
Genau. Bei Asthmatikern ist ja oft das Thema des Ausatmens.
Richtig.
Ja, sehr interessant. Und lässt du dabei, wenn du jetzt sowas hier zum Beispiel massierst am Hals, lässt du Menschen dann auch was aussprechen?
Ja.
Eine Affirmation oder irgendwas, was ihnen dann eingefallen ist oder ich lasse los, dass ich als Kind das und das erlebt habe. Also machst du sowas auch?
Das mache ich eher tendenziell selten. Ich habe schon mal bewusste Meditationsformen, die ich immer anleite zum Beispiel, wenn Leute sich das wünschen und sagen, ich merke, ich brauche irgendwie diese paar Minuten in meinem Alltag, um da überhaupt reinzukommen. Ich habe das aber noch nie gemacht. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Affirmationen eher tendenziell selten und während ich am Hals bin, ist es auch schwierig dann zu sprechen.
Aber am
Brustkorb ist es schon so, dass ich dann, wenn ich eine größere Atmung oder wenn wir eine größere Atmung erzielen, dass wir dann auf jeden Fall auch in die Töne gehen und mal schauen, okay, so fühlt es sich an, wenn das ähnliches Thema wie vorhin, wenn ich eben Unterstützung von unten habe, wenn ich Unterstützung von meinem Atem habe. Und das ist ja auch.
Und siehst du dann bei den Leuten, wie es in ihnen arbeitet und wie sie nachdenken?
Ja.
Schon, oder?
Ganz großer Punkt, auf jeden Fall.
Oder? Ich weiß das von mir, ich habe viel Physiotherapie in letzter Zeit gehabt und ich sage immer meiner Therapeutin, ich arbeite mit.
Ja.
Alles, was du anfasst, gehe ich innerlich mit auch und schicke auch eine Entspannung mit meinen Gedanken dahin zum Beispiel.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, ja, und es wird natürlich auch ganz viel losgetreten. Also ich meine, ja, das erste Mal darüber sprechen, das ist eigentlich gerade das, das und das mache ich gerade, aber ich ziehe das halt durch, weil es gehört sich so. Ich schaffe das schon. Da merken die natürlich häufig auch so, ja, okay, ich bin gerade an einem Punkt, an dem mein Körper vielleicht einfach ein bisschen langsamer wird. Also ich kann dieses Pensum nicht die ganze Zeit halten.
So ist das, so ist das, so ist das. Ich muss jetzt mal kurz was sagen zu meinem Podcast. Mein Podcast heißt ja Natürlich Sprechen. Und ich möchte genau, das ist mein Fokus, das ist so schön, dass du das gerade sagst, dass man, wenn es um das Thema Stimme geht, müssen wir über Dinge sprechen.
Ja.
Die uns persönlich bewegen oder dann auch für unsere Rolle, die unsere Rolle bewegt und gucken, was das mit unserer Stimme macht. Und das ist, was du erlebst. Das musste ich ja immer kurz sagen. Yeah. Und deswegen heißt mein Podcast so. Yeah. Und das ist das Ziel von meinem Podcast, das Thema Stimme von allen Richtungen zu beleuchten und zu sehen, wie wichtig das ist, dass wir über Dinge sprechen, yeah, wenn wir eine freie Stimme haben wollen. Und das ist halt nicht nur für die Bühne wichtig, sondern für unseren Alltag, ja, dass wir nicht ein Globusgefühl haben zum Beispiel. Genau. Oder einen Räusperzwang oder was auch immer.
Ja.
Ja.
Ja, und auch Emotionen, ja, mal zulassen.
Ja, Emotionen, also, zulassen.
Ich sag auch,
ja,
wenn da gleich Tränen kommen, dann einfach mal rauslassen. Das, ja, ist nicht schlimm.
Ja.
Also einfach mal akzeptieren, dass da Emotionen sind. Und
so wichtig.
Ja, und ich glaube, so in allem, was da so passiert, ist für mich einfach das Spannendste zu sehen, was entwickelt sich.
Ja.
Was entwickelt sich bei der Person? Was entwickelt sich bei einer Frau, die gewohnt, ja, ist, auch natürlich Männer, die gewohnt sind,
ja,
eigentlich keinen Raum einzunehmen, ja, einfach mal eine Stimme zu haben,
ja,
gehört zu werden und, ja, dazu zu stehen. Was passiert eigentlich bei Menschen, wenn sie das Gefühl haben? Ich habe das zum allerersten Mal mit meinem Boss gesprochen,
ja,
mit meinem Chef gesprochen und mal, ja, gesagt, es spannt mich total an, wenn du da mal, ja, vorbeimarschierst. Ja. Was entwickelt sich daraus? Und das, ja, sind so viele, es ist wie so ein,
ja,
wie so ein Zahnrad,
ja,
da, bei dem man ein kleines Ding verändert und plötzlich kommt was ins Rollen.
So ist das.
Und das, ja, das ist schon, finde ich, schon spannend und auch dankbar.
Total. Ich muss dich mal was fragen, Sarah. Du,
gerne,
bist ja eine junge Frau. Also im Gegensatz zu mir, sagen wir mal so, du bist Anfang 30. Ne? Wie ist das für dich, mit diesen ganzen Themen konfrontiert zu sein? Wie verarbeitest du das? Oder ist das overwhelming? Oder bist du so distanziert? Hast du eine natürliche Distanz vom Leben mitbekommen? Oder hast du das bewusst gelernt?
Also tatsächlich hatte ich in meinem Leben wahnsinnig viel Psychologie, Psychiatrie, klinische Psychologie etc.
Uh-huh.
Eigentlich schon im Abi.
Uh-huh.
Und habe das einfach schon immer wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe viele Fortbildungen in dem, uh-huh, Bereich gemacht.
Uh-huh.
Ich, ja, also ich glaube, dass ich therapeutisch einfach schon immer, und das hat mich schon immer auch am meisten
uh-huh,
oder mitunter am meisten interessiert in meiner Arbeit, den therapeutischen Aspekt denn dazu haben.
Uh-huh.
Wenn etwas ganz, ganz gravierend wäre, dann würde ich auch natürlich im Team darüber sprechen, uh-huh, oder die anderen fragen, uh-huh, und da mal Hilfe holen.
Uh-huh. Uh-huh.
Meine Patentante ist Tiefenpsychologin,
gut,
die ist auch immer
gut.
Guter Rat.
Ja.
Genau, also da frage ich dann auch mal nach, wenn das, ja, so ganz gravierend ist. Und frag sie auch nach guten Adressen. Also,
ja,
Du
bist dir sehr bewusst über deine Psychohygiene
auf jeden
bei
Fall,
deiner Arbeit.
Auf jeden, ja, Fall. Und das ist auch ein Bereich, den ich eben, ja, schön finde und auch gerne gemacht habe. Ich habe früher mit traumatisierten Kindern im Kindergarten,
wow,
gearbeitet,
okay,
und habe die sozusagen versucht, auf deutsches Muttersprachlerniveau zu bringen, bevor,
uh-huh,
sie in die Schule kommen.
Uh-huh.
Und da waren auch heavy Stories auf jeden Fall. Und dann,
ja,
lernt man irgendwann, okay, kann ich supervisionsmäßig mit jemandem darüber sprechen?
Sehr
Habe ich
gut.
da irgendwie eine Person, die mich ein bisschen begleitet?
Ja.
Ja, aber doch, es ist eher etwas, was mich,
ja, ja,
was ich schön finde, begleiten zu dürfen.
Toll, toll. Ich habe eine Frage.
Ja, doch. Gerne.
Du hast vorhin mal erwähnt, Räusperzwang.
Ja.
Und das ist, es gibt ja diese Menschen, denen das bei sich, glaube ich, nicht auffällt, aber wo es natürlich mir total auffällt, dass sie sich ständig räuspern.
Ja. Ja.
Ständig während zwischendurch. Was ist das? Wo kommt das her und wie wird man das los? Kannst du das so pauschal sagen?
Ja, tolle Frage, Eva.
Ja,
Na, super. Räusperzwang ist etwas, was auch wieder aus verschiedensten Aspekten oder aus verschiedensten Gründen passieren kann. Häufig ist es so, wir haben das Gefühl, wir wollen reden, wir haben das irgendwie so,
uh-huh,
angelernt. Wir haben uns das einfach angewöhnt, dass wir dann davor einmal kurz räuspern. Ein anderer Punkt ist, ich hatte vielleicht mal Corona und habe dann aufgrund von einer Covid-Infektion irgendwann ständig geräuspert oder Erkältung oder so. Und das, was passiert, ist eigentlich so ein Teufelskreis, weil meine Stimmlippen klatschen mit so einer wahnsinnigen Wucht gegeneinander, dass meine Schleimhäute das Gefühl haben, aha, ich muss nachölen. Also das heißt, meine Schleimhäute sind ja dafür da, dass sie das Ganze feucht halten.
Ja, ja, ja.
Die haben dann das Gefühl, ich muss nachölen und suggerieren meinem Gehirn, aha, du musst ein bisschen mehr Power geben. Und das heißt, mehr Schleim wird produziert.
Wirklich?
Und der Teufelskreis geht los, weil Personen wirklich ständig räuspern
müssen. Wie schrecklich.
Richtig. Und was machen wir jetzt bei Personen, die überhaupt nicht räuspern dürfen, weil zum Beispiel in der Glotte Plastik ganz genau eine Naht reißen könnte. Da ist es so, dass ich ein, wir nennen das Hissing, das heißt ein ganz starkes Ausatmen ohne Stimme. Das ist nämlich wirklich nur Atem, das ist keine Stimmgebung.
Mhm.
Also ein ein ganz starkes Ausatmen. Oder dass mal ein ganz, ganz langes Ausatmen passiert. Und zwar so wirklich kurz vor Passed Out. Es ist ein so lange, bis man nicht mehr kann. Oder so eine Drachenatmung. Ich sage immer, stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade Knoblauch gegessen und atmen jetzt Ihren Erzfeind.
Das ist wie die Staubsaugerübung bei Linklater, wo man immer komplett alles ausatmet.
Oder
um dann einen großen Einatem zu provozieren.
Genau, oder? Und würde da aber was sein am Ende dieser Ausatmung, wäre da irgendeine Form von Sekret, dann würde das in dem Moment ein leichtes Hüsteln geben, das aber nicht mehr mit so viel Kraft passiert, nämlich ein und so geht das auch weg. Und dann empfehle ich immer, Wasser zu trinken. Und
schlucken lieber,
schlucken,
räuspern.
Genau.
Und kriegen Leute das dann weg?
Absolut.
Cool.
Das ist echt interessant. Das also das ist einfach nur Neuflex, den können wir total abbauen. Der ist natürlich wichtig, dass, weil die Hauptpunkte in unserem Kehlkopf sind erstmal uns zu schützen.
Mhm.
Auf jeden Fall. Also das ist viel wichtiger noch als Stimmgebung.
Mhm.
Ist erstmal Schutz natürlich.
Dass keine Lebensmittel in die Luftröhre kommen.
Das ist die Primärfunktion.
Ja. Aspiration.
Genau, Aspiration. Ja. Genau, und das heißt, es ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir theoretisch räuspern können oder husten können.
Ja.
Aber das sollte eben nicht in Momenten passieren, in denen das nicht passieren sollte.
Ja, 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 so, klar, wo es nicht nötig ist.
Wo es nicht notwendig ist, genau.
Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Jetzt lass uns nochmal sprechen über die Schauspielerinnen und Schauspieler und die Stimmenprofis.
Ja.
Du hast das vorhin schon mal angedeutet und ich möchte da nochmal eintauchen, einen Deep Dive machen. Zum Thema unserer Freunde am Theater. Die irgendwann sagen, okay, ich muss mich nicht mehr aufwärmen, weil ich spiele so viel Theater, meine Stimme ist fit und das geht alles wunderbar. Und du hast vorhin die These aufgestellt, dass solche Leute auch eigentlich Training bräuchten. Tell me more.
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie Freunde von mir am Theater ein 6-Stunden-Stück spielen.
Oh, unfassbar.
Unfassbar. Und da teilweise
und
überhaupt
halt auch
keine
viel
Themen haben.
Brüllen müssen.
Wahnsinnig viel brüllen müssen, genau. Dann ist da so eine gewisse Faulheit, würde ich sagen. Das sind einfach Personen, die schon so wahnsinnig lange und wahnsinnig viele Stücke gespielt haben, dass sie da überhaupt keinen Drang mehr sehen, manchmal sich aufzuwärmen. Und da einfach ein bisschen faul werden. Und dann versuche ich dazu zu motivieren, diese Übungen auch wieder aufzugreifen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für alle Menschen, die auf der Bühne stehen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein Profisportler muss sich auch aufwärmen.
Auf jeden
obwohl
Fall.
Er das schon tausendmal gemacht
auf
hat.
Auf jeden Fall.
Dieses 90-Minuten-Fußballspiel. Genau.
Vor jedem Spiel wird es aufgewärmt und wird ein Cooldown gemacht. Und werden sie in ihre Kältetonnen oder was auch immer gesetzt.
Ganz genau.
Bei jedem Spiel.
Auf jeden Fall. Und das sind einfach so Punkte, bei denen wir motivieren können. Ich glaube, Jale und ich hatten vor kurzem einen Vortrag darüber, was eigentlich so der Unterschied zwischen Schauspielerinnen und SängerInnen, die dann zu uns kommen.
Ja.
Das war auch mal ganz interessant, untereinander darüber zu sprechen, was sind eigentlich so deine, deine Patientin. Und ein großer Punkt ist, dass bei SchauspielerInnen gibt es schon häufiger auch mal so das Thema Ödeme, das sind so ein bisschen Stimmlippenverdickungen, Auch weil der Lebensstil vielleicht bedeutet, ja, dass sie etwas zu viel rauchen.
Er ist
oder
anders als bei Sängern.
Ganz genau.
Oder Musical-Darstellerin.
Gerne mal das Glas Rotwein trinken.
Ja.
Und das,
ist ein Unterschied. Ich beobachte das. Ich arbeite ja mit sehr vielen Leuten aus der Musical-Branche, ja, und die sind so diszipliniert.
Ja,
die machen Vocal Rest bis mittags um 12.
Ja.
Die sehe ich keinen Alkohol trinken, die sehe ich eigentlich zum Großteil nicht rauchen.
Ja.
Oder irgendwie... ja, sich schämen.
Toxische Stoffe, ja.
Toxische Stoffe. Und sobald ich in der Schauspielwelt bin,
ja,
ist das, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gehört das zur absoluten Norm.
Gehört das eigentlich dazu zum guten Spiel, dass ich eigentlich auch ein bisschen Abusus habe. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Weil die Stimme ist die Stimme.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Spiel und das Einsteigen ist gleich.
Ja, ich glaube, im Schauspiel hat man natürlich auch so eine gewisse Edginess. Es gibt manchmal so...
Ja, aber
Rollen.
Wo führt sie mich hin?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich was ich dann auch versuche, als Motivation mitzugeben, das mal auf Dauer sein zu lassen.
Ja.
Aber es ist auch ein ganz anderer, ganz interessanter Aspekt, ist uns auch aufgefallen.
Ja.
Und zwar der Punkt von, es gibt manchmal auch gewisse Charakterstimmen, die zum Beispiel so klingen, wie sie klingen, weil sie eben zum Beispiel... rauchen oder so.
Ja,
und
ja,
es ist natürlich aus gesundheitlicher Perspektive total schlimm.
Ja.
Die werden dann operiert zum Beispiel bei uns. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, finden die das okay? Weil deine Charakterstimme, vielleicht
die
mit dieser
ist,
wahnsinnig tiefen Stimme, ist vielleicht auch genau das, was dich in dem Moment so ein bisschen ausmacht.
Ich würde die These aufstellen, wenn ich meinen Charakterklang haben will, kann ich den doch auch herstellen.
Ja.
Über ein Stimmtraining und sage, okay, ich will den und den Effekt und ich möchte jetzt halt ein bisschen so klingen.
Ja.
Dann klinge ich halt so, das schaffe ich doch easy. Oder,
ja,
oder nicht?
Ja, ja.
Kann ich doch auch gesund machen.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, also, theoretisch. Sag mal. Das fällt mir ein, wir müssen sprechen.
Ja.
Merk dir, was du sagen willst. Wir müssen sprechen über diesen coolen Vortrag, den wir beim Hamburger Stimmsymposium dieses Jahr gehört haben, über Distortion.
Ja.
Ja, über halt Effekte, die grässlich klingen, aber die ich in gesund herstellen kann.
Ja.
So, sag, was du sagen willst.
Das ist im Endeffekt abschließend, dazu kann ich nur sagen, das ist was, was wir da natürlich besprechen. So, also das ich fand es nur interessant, das Wort mal zu sehen. Aha, das ist vielleicht manchmal ein Thema, dass das, was wir natürlich eigentlich hören wollen, nämlich eine gesunde Stimme, dass das nicht unbedingt das ist, was die mit sich, weil die jetzt einfach schon ein paar Dekaden manchmal auch haben,
klar,
tiefere
und kultiviert
Stimme.
Haben auch,
genau,
ne, einen bestimmten Sound.
Genau, das ist auch einfach so deren
Charakter. Sound, also Joe Cocker wäre so das typische Beispiel, ne? So
ganz
Reibeisenstimme.
Genau. Ja,
genau. So.
Genau.
Wo, genau. Was ich beobachtet habe zu dem Thema, was mit Schauspielerinnen und Schauspielern ist, dass die, wenn sie nicht weiter an sich arbeiten und sich nicht aufwärmen und du halt diese Offenheit, die du brauchst, halt nicht immer haben kannst, auch im Job, dass man sich dann, wie soll ich das nennen, so Krücken baut oder halt Festigkeiten entwickelt, um bestimmte Sachen weiter hinzukriegen. Also wie viele Leute haben einen festen Kiefer?
Ja.
Weil sie dann irgendwann merken, okay, diesen Klang, den ich hier haben will in der Stimme, den stelle ich halt so her.
Ja.
Und wenn du dann halt nicht drauf guckst und von außen ein Feedback kriegst, dann verfestigt sich das und bleibt dein Leben lang.
Ja.
Anstatt dass du zwischendurch immer mal sagst, okay, was passiert, wenn ich loslasse? Kann ich dann auch eine starke Stimme haben? Jetzt hörst du meine Allergie durchgießen, aber egal. Kann ich eine starke Stimme haben, ohne dass ich den Kiefer festhaben kann, sondern kann ich loslassen und kräftig sein. Und deswegen muss man im Training bleiben, Leute.
Unbedingt. Und es macht auch, ich glaube, es macht auch was...
Oder weißt du, was ich meine?
Ja, 100%. Ja. Und es macht auch was mit dir, dass du einfach ständig mal zu einem Voice-Coaching gehst, dass du mal Workshops mitmachst, dass du bleibst flexibel. Und ich glaube, als Schauspielerin, du musst einfach wahnsinnig flexibel bleiben, auch so in deinem...
Du musst in deinem,
in deinem
Kopf
neuen,
halt
genau,
auch.
In deinem Lernen, in deinem... Also das ist eigentlich ja was total Schönes, was ich mit meinem Körper...
Und halt durchlässig bleiben.
Ganz genau.
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ich auch habe in den Gesprächen hier, wenn ich mit Leuten aus der Musical-Branche spreche, großen Leuten, die spielen, die auf der Bühne so aufmachen müssen, wollen, können fürs Spiel und dann aber hinter den Kulissen ist alles so anstrengend ist und sie dann auch sich schützen müssen und dass du da mit deiner Stimme weich und weit bleibst,
genau,
in der Mentalität auch, ist halt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Es gibt eine Lieblingsübung, die du mir mal gezeigt hast, und zwar ist das eine Übung von, auch eine Linklater-Übung, bei der wir auf dem Boden gelegen haben und dann wirklich in der Mitte unseres Körpers so ein Verliebtheitsgefühl gespürt haben. Oh, das fand ich so süß, weil, das einfach...
So leite ich den Seufzer der Erleichterung an. Dieses genau. Dieses kleine Kribbeln auf Höhe von Solarplexus Zwerchfell, weil wir ja die Verknüpfung, die sind verbunden miteinander, unser Gefühlszentrum und unser Atemzentrum.
Ja.
Und das heißt, wenn ich ein positives Gefühl dort auslöse bei mir, das ist der Seufzer, löse ich auch gleich einen Atemimpuls aus, der da, echt ist.
Ja, und damals hast du auch gesagt, du bist natürlich dann als schauspielende Person sofort super vorbereitet, weil du ja schon so in so einer Emotion drin bist.
Ja.
Und das ist eine ganz süße Übung, habe ich gerade dran gedacht. Ja. Das sind Übungen,
total,
die so wichtig sind.
Total, das sind total Übungen, die so wichtig sind.
Genau.
Und ich merke, wenn ich mit Profis arbeite, dass ich... mit denen kann ich ja abheben in der Arbeit, weil die sind natürlich so vorgebildet und haben so viel Fantasie und so viel auch Gespür für den eigenen Körper, dass es dann ganz schnell geht, aber, und das ist ein Paradox, denkt man vorher, man denkt, okay, dieser Mensch kann ja alles. Mhm. Und dann mache ich diese Übungen und es ist ein solcher Quantensprung noch an Qualitätsverbesserung oder an Tiefe, die dazukommen kann, dass es sensationell ist.
Auf jeden Fall. Und auch andersrum, ich habe mal Gesangsunterricht genommen und die meinte dreimal so, entschuldigen, aber du bist ja auch in dem Bereich Stimme und so.
Ja, ja.
Also ich hoffe, ich bringe dir jetzt was Neues bei. Und ich dachte immer, nein, das ist ja genau das, was ich erlernen möchte. Ist
genau
ja deine Art, das beizubringen. Und ich deine Art, das mal, und ich komme ja gar nicht aus dem Gesang, also das ist ja was ganz anderes.
Ja, ja, ja.
Genau.
Ja, super.
Fand ich irgendwie toll.
Super. Also Leute, ihr müsst uns Feedback geben zu diesem Gespräch, ob euch das was bringt und was ihr mitnehmt und was ihr dabei denkt und empfindet. Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich würde gerne noch zum Schluss eigentlich ein paar Tipps an unsere Zuhörerinnen geben für mehr Stimmpower im Alltag. Was sind so Tipps, die du gerne verteilst?
Was ich so wahnsinnig gerne mag, ist das einfach so Kausum. Also so von,
stimmt, wir haben das gemacht
vor der Aufnahme. Genau, das seht ihr jetzt nicht, aber wir haben uns am Anfang auf ein bisschen vorbereitet.
Ja, ja, ja.
Ist ein Klassiker, finde ich aber trotzdem lass einfach wahnsinnig schön. Und ich sage immer, stellen Sie sich mal vor, etwas wahnsinnig Leckeres ist in Ihrem Mund, Ihr Lieblingsessen, und dann fangen Sie an zu kauen mit der Bewegung und auch mit Stimme. Also ein mit kreisenden Lippenbewegungen.
Nicht so leicht mit dem Kreis. Ich habe irgendwelche Lippenbewegungen. Du machst richtig Kreise, ne? Rechts, links, rechts oben, links oben auch.
Wenn man sich dann motorisch challengen möchte, dann macht man das auch nochmal andersrum zur Nicht-Lieblingsseite.
Ja, genau. Gehst du auch durch unterschiedliche Tonhöhen durch, ein bisschen Glissando-mäßig?
Genau, und dann nehme ich Glissando dazu.
Okay.
Ich glaube, das Tolle daran ist, dass wir eben danach merken, das ist nicht nur die Stimme, sondern meine ganze mimische Muskulatur habe ich da immer durchbewegt.
Und ich atme sofort tiefer nach so einer Übung. Sofort.
Genau, das finde ich toll.
Toll, sehr gut. Und worauf kann man noch achten? Was gibst du Leuten mit für Stimmhygiene? Was für Tipps?
Also es gibt vieles, was man beachten kann. Ich glaube, ein großer Aspekt ist zum Beispiel in einem wahnsinnig lauten Restaurant oder sowas.
Wir müssen
Wir müssen nicht gegen Lärm schreien und wir können vielleicht in dem Moment einmal kurz merken, ich bin die ganze Zeit gepresst und hoch und kann ja eigentlich auch tief sprechen.
Ja.
Ich muss ja gar nicht so hoch und gepresst sprechen, die Person versteht mich trotzdem.
Ja.
Also auch eigentlich ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, es ist ganz viel wahrnehmen, wo spreche ich eigentlich.
Ja.
Und muss ich eigentlich so pressen oder gibt es auch andere Möglichkeiten,
Ein
bisschen zu unterstützen? Und ich finde auch so ein bisschen blubbern zum Beispiel mit dem Schlauch weit oben an der Wasseroberfläche. Ist ja einer der Klassiker-Übungen auch. Finde ich auch großartig. Ich finde Lip-Trills toll, bei denen wir mal... Es sind eigentlich viele Übungen. Ich sage immer, das Tolle an meinem Beruf ist, es sind viele Übungen, die man als Kind gemacht hat.
Stimmt.
Und die wir verlernt haben oder so oder abtrainieren. Das finde ich super. Also ich finde dieses vor sich hin... quasi dieses Lip-Trill nach oben und nach unten, auch in Glissando, mal richtig schön in den Kopf stimmen und wieder runter, finde ich einfach toll.
Ja, stimmt.
Danach merke ich immer, okay, ist alles ein bisschen freier.
Ja, cool. cool, toll, Sarah. Ich habe immer eine Frage zum Schluss an meine Gäste, die stelle ich dir auch. Wofür möchtest du, liebe Sarah, deine Stimme erheben in dieser Welt?
Ich glaube, da das jetzt so wahnsinnig nah an meinem Beruf ist, ich merke schon, dass ich beim Thema transfeminine Personen mittlerweile schon einen großen, großen Drang habe, meine Stimme dafür zu erheben, weil ich finde, dass da eben viel Ungerechtigkeit herrscht und und ich glaube einfach, dass das zu akzeptieren und auch andere Wege zu akzeptieren, dass das hoffentlich bald Normalität ist und möchte eigentlich auch diesen Personen vor allem einfach eine Stimme geben und wie schön es sein kann, wenn man dann einfach in seinem Körper mit seiner Stimme leben kann.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke fürs Einladen,
Eva. Ja, Sarah, danke fürs Gespräch, wie wir das jetzt professionell gemacht haben. Ne? Richtig, richtig gut. Denn ihr müsst wissen, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Sarah und ich. Und es war aber kein privates Gequatsche, sondern ein sehr professionelles Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und motivieren, euch mit euch und eurer Stimme zu beschäftigen und eure Stimmen lieben und schätzen und genießen zu lernen. Und jetzt sage ich, macht es gut, bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge wurde euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme.